So, das ist so unsere Sammlung. Zum Beispiel die Naturstoffbank heißt NCH. Naturstoffchemie. So, und was man hier sieht, das sind unsere Titerplatten, unsere Screeningplatten sind das in diesem Fall, mit den Substanzen, die teilweise auch farbig sind. Die Substanzen sind alle in DMSO gelöst, als Lösemittel. Ja, und werden dann nach Bedarf entnommen.
Kleine Moleküle, ganz groß. Mit Naturstoffen gegen Hepatitis C.
Aus der Reihe Forschen für die Gesundheit. Ein Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung.
Florenz Sasse vom Braunschweiger Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung führt uns in die Katakomben des C-Gebäudes. Von dem langen Flur gehen graue Stahltüren ab. Unsere Schritte hallen auf dem Linoleum. Hinter einer der Türen ein Lagerraum. Und hinten links in der Ecke steht ein ganz normaler Gefrierschrank. Aber dieser Gefrierschrank hat sie in sich, eine Substanzbibliothek. Die Moleküle sind in postkartengroßen Platten mit je 96 kleinen Mulden abgefüllt und eingefroren. Sie stammen aus Bakterien, Pilzen, Pflanzen oder den Laboren erfindungsreicher Chemiker. Viele von ihnen sind biologisch aktiv, das heißt, sie wirken auf Zellen oder Mikroorganismen. Und das macht diese Sammlung so wertvoll, denn aus ihnen könnten vielleicht Medikamente gegen Krankheiten entstehen. Der Name Bibliothek ist dabei gar nicht so abwegig, wie es zuerst scheint. Wie in einer Bücherei, in der die Bücher nach Genres abgelegt sind, werden die Substanzen in der Substanzbibliothek nach ihrer Herkunft sortiert. Und um eine Substanz mit der gewünschten Wirkung zu finden, müssen die Wissenschaftler die Bibliothek systematisch durchsuchen. Genau das tut Florenz Sasse zusammen mit dem Virologen Thomas Pietschmann vom TwinCor in Hannover. Ihr Ziel? Sie möchten Verbindungen finden, die gegen das Hepatitis-C-Virus wirken.
Es gibt derzeit, so geht man nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation, davon aus, etwa 130 Millionen chronisch infizierte Hepatitis-C-Patienten, die behandlungsbedürftig wären. Und die Optionen, mit denen man diese Patienten behandeln kann, sind derzeit noch recht limitiert.
Hepatitis C ist eine der häufigsten Infektionskrankheiten. Ist ein Patient mit diesem Virus infiziert, merkt er meist erst einmal gar nichts. Nistet sich das Virus aber fest im Körper ein, führt es oft zu schweren Lebererkrankungen, bis zum Leberkrebs. Ist die Leber zerstört, kann selbst eine Transplantation nicht dauerhaft helfen, weil das im Körper eingenistete Virus auch die neue Leber wieder infiziert. Dass das Virus sich so erfolgreich in unseren Zellen einnisten kann, und dem Immunsystem ein Schnippchen schlägt, liegt daran, dass es sich ständig verändert. Es vermehrt sich im Sekundentakt und wer so hetzt, dem unterlaufen immer wieder kleine Fehler beim Abschreiben des Erbmaterials. Und genau diese Fehler machen das Virus so gefährlich, erklärt Thomas Pietschmann.
In jedem Patienten sind so etwa, werden 10 hoch 12 neue Viren am Tag gebildet. Das heißt, bei dieser Replikationsrate hat man 10 hoch 12 sich leicht unterscheidende Viren im Blutstrom.
10 hoch 12. Eine Billion Hepatitis-C-Viren. Das sind über 140 Mal mehr, als es Menschen auf der Welt gibt. Und diese unvorstellbar große Zahl neuer Viren breitet sich an nur einem Tag im Körper eines Patienten aus. Durch die kleinen Fehler bei der Vermehrung gleicht kein Virus hundertprozentig dem anderen. Und das verwirrt unser Immunsystem. Außerdem macht es die Medikamentenentwicklung sehr schwierig. Zurzeit wird Hepatitis C mit Interferon Alpha behandelt. Das ist ein Botenstoff, den unser Immunsystem ohnehin selbst ausschüttet, um Viren in Schach zu halten. Problematisch an der Therapie? Zum einen erreicht sie längst nicht alle der 130 Millionen Infizierten und zum anderen ist die Behandlung mit Interferon sehr unangenehm.
Also man kann sich es vielleicht so vorstellen, Sie kennen sicher eine Influenza-Infektion und wie unangenehm das ist, wie man ans Bett gefesselt ist und sich richtig niedergeschlagen fühlt, das liegt zum wesentlichen Teil daran, dass da Interferon ausgeschüttet wird im Körper, um das Virus zu kontrollieren. Und da kann man sich vorstellen, was es bedeutet, 48 Wochen lang am Stück dieses Medikament einzunehmen.
48 Wochen lang eine schwere Grippe. So fühlt sich die Behandlung von Hepatitis C an. Das allein ist Grund genug, nach alternativen Medikamenten zu suchen. An dieser Stelle kommt Florenz Sasse ins Spiel. Warum sollte seine Sammlung chemischer Substanzen nicht auch einen Wirkstoff gegen das Hepatitis-C-Virus enthalten?
Wir haben verschiedene Substanzbibliotheken. Unsere kleinste Bibliothek ist eine Sammlung von Naturstoffen. Das sind so ungefähr 120 Substanzen. Dann haben wir weitere Bibliotheken von kleinen Molekülen, die synthetisch gemacht worden sind oder auch Naturstoffe, die uns andere Chemiker gegeben haben. Und die können wir dann für Screening-Zwecke nutzen. Insgesamt haben wir eine Sammlung von 90.000 Substanzen, die wir für Screening-Zwecke einsetzen können.
90.000 kleine Moleküle, also Substanzen mit verhältnismäßig einfachem Aufbau. Keine komplexen Erbgutmoleküle oder ähnliche Molekülriesen. Aber wie sehen die Wissenschaftler nun, ob eine Substanz die Ausbreitung des Hepatitis C-Virus stoppen kann? Zugegeben, es ist ein wenig kompliziert, aber nur Mut, es klärt sich gleich. Thomas Pietschmann
hat dafür einen sehr ausgeklügelten Test entwickelt, und zwar eine Reporter-Zelllinie, die anzeigt, wie gut es ihr geht.
Und das Grundprinzip ist, dass wir ein Gen, das eine Luciferase kodiert, also ein Enzym kodiert, was Licht umsetzen kann. Dieses Gen haben wir auf das Hepatitis C-Virus Genom verpflanzt.
Das heißt, wir nehmen die Zellen, sehen die aus, dann werden die Zellen mit RNA, mit dieser Signal enthaltenen Virus-RNA transfiziert, und wenn die Zellen sich wiederholt haben, inkubieren wir diese Zellen mit den Substanzen aus unserer Substanzlibrary und wir schauen, ob das Virus sich in diesen Zellen vermehren kann.
Die Konsequenz daraus ist, dass neben den Virusproteinen dann auch dieses Luciferase-Gen gebildet wird. Und wenn man das Substrat zugibt, wird Licht umgesetzt.
Alles klar. Also nochmal ganz langsam von vorn. Thomas Pietschmann hat Leberzellen so verändert, dass sie Licht aussenden, wenn es ihnen gut geht. Und er hat ein Hepatitis C-Virus verändert, das ebenfalls Licht aussendet, und zwar, wenn sich das Virus vermehrt. Damit schlagen die Wissenschaftler zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie können sich ansehen, ob die Stoffe aus der Bibliothek buchstäblich Gift für die Leberzellen sind oder ihnen nichts tun. Und sie können sehen, ob die Substanzen die Viren hemmen. Florenz Sasse nimmt nun zuerst die Leberzellen und infiziert sie mit dem veränderten Virus. Danach gibt er seine Testsubstanzen dazu. Leuchten die Leberzellen, aber nicht die Viren, hat er einen Treffer gelandet. Dann schadet die Substanz nicht der Leber, hindert die Viren aber daran, sich zu vermehren. Aber das bei 90.000 Substanzen?
Dafür haben wir Roboter, die damit umgehen können, die pipettieren können. Man muss auch dazu sagen, dass wir diese Tests in ganz kleinen Volumina machen, in sogenannten 384 Well-Platten. Und die Testvolumina sind in diesem Fall so ungefähr 40 Mikroliter, also sehr geringe Mengen. Und wir geben von den Substanzen auch nur sehr geringe Mengen dazu, so ungefähr 70 Nanoliter.
Eine 384 Well-Platte ist wieder so eine postkartengroße Plastikplatte, diesmal aber mit 384 Mulden. In jede einzelne Mulde passt etwa ein Tropfen und in diesem Tropfen befinden sich mehrere tausend infizierte Leberzellen. Der Roboter taucht nun feine Metallnadeln in andere 384er Platten. In den Mulden dieser Platten schwimmen die Testsubstanzen. An jeder Nadel hängen jetzt 70 Nanoliter, mit dem bloßen Auge gar nicht mehr zu sehen. Die stippt der Roboter dann in die Mulden mit den Leberzellen. Danach warten die Forscher zwei Tage und sehen dann nach, wer leuchtet, also wie es den Zellen geht und ob sich die Viren vermehrt haben. Nach diesem Schema haben sie bisher 2000 Substanzen getestet und schon vielversprechende Treffer gelandet.
Also von den 2000 würde ich sagen, sind etwa 20 in der engeren Wahl, weil sie klar antiviral gewirkt haben, aber auch da gibt es auch ein Ranking, ein internes unter den 20. Was interessantere, was weniger interessantere Verbindungen sind. Und dann fließen noch weitere Parameter in die Entscheidung ein, mit welchen wir wirklich weitermachen.
Trotz der noch 88.000 ungetesteten Moleküle unterbrechen die Forscher an dieser Stelle die Suche und konzentrieren sich auf die gefundenen Kandidaten. Schließlich ist der Weg zu einem neuen Medikament lang und kostspielig. Den können ohnehin nur wenige Moleküle gehen. Für Thomas Pietschmann ist das Screening aber mehr als eine Medikamentensuche. Es hilft ihm, die Natur der Viren an sich genauer zu erforschen.
Über die klinische Anwendung in Zukunft hinaus können wir, denke ich, sehr schön Mehrwert gewinnen, denn wir nutzen diese Moleküle, um die Virusreplikation generell besser zu verstehen und die Interaktion, die das Virus mit der Wirtszelle eingeht, zu analysieren. Und das ist ein ganz toller Zugang für uns.
Für Florenz Sasse geht die Suche weiter. Wer weiß, was noch alles in seiner Substanzbibliothek steckt.
Zum Beispiel haben wir jetzt ein HIV-Virus-Screening angefangen. Und dann ist es natürlich auch spannend zu gucken, sind unsere Hits, die wir bei HCV gefunden haben, auch gegenüber HIV wirksam. Unser Ziel wäre zum Beispiel, eine Breitband-antivirale Verbindung zu finden, so wie es bei den Breitband-Antibiotika der Fall ist.
Sie hörten eine Sendung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig von Andreas Fischer. Haben wir Sie neugierig gemacht? Besuchen Sie uns im Internet unter www.helmholtz-hzi.de.